NDR Info. Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ich finde, es hat sich sehr viel verändert. Dadurch, dass es Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner auf fast jeder Station gibt, ist es so, dass Seelsorge viel sichtbarer wird, auch bei allen Pflegenden und auch teilweise bei der Ärzteschaft. Und es wird viel deutlicher, was Seelsorge eben ist.
Ganz oft denken wir ja, Seelsorge ist ein Seelsorgegespräch unter vier Augen, hinter verschlossenen Türen. Ich erlebe ganz viel Seelsorge zwischen Tür und Angel, im Kurzgespräch, im Willkommensgespräch, ich will mal eben kurz das erzählen. Und darum geht es, das aufzunehmen und erstmal ein Vertrauensverhältnis auch zu schaffen.
Digitale Seelsorge findet ja häufig in vollständiger Anonymität statt. Die Anonymität sorgt dafür, dass Menschen doch mal offener sind. Nochmal sich freier fühlen, sich zu äußern. Es ist häufiger im Internet so, dass die Themen dringlicher sind. Also wir haben viel mit dem Thema Suizidalität zu tun, zum Beispiel.
Seelsorge, das ist ohne Zweifel ein kirchlicher Kernauftrag. Aber auch dieser Arbeitsbereich verändert sich. Einmal durch Strukturveränderungen innerhalb der Kirchen. Ein Beispiel: immer weniger Hauptamtliche sollen sich um immer größere Gemeindebezirke kümmern. Aber auch gesellschaftliche Entwicklungen haben Einfluss auf die Seelsorge. Eine der wichtigsten zurzeit ist wohl die Digitalisierung.
Wie funktioniert Seelsorge unter diesen veränderten Bedingungen? Was heißt eigentlich Seelsorge heute? In der Hannoverschen Landeskirche steht in diesem Jahr Seelsorge ganz oben auf der Agenda mit Veranstaltungen und Angeboten unter dem Titel Seele stärken. Wir fragen, wie geht das heute? Seele stärken in einer Gemeinde, Seele stärken im Krankenhaus, Seele stärken im Internet.
Seelsorge, kirchlicher Kernauftrag im Wandel. Das ist heute unser Thema in Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Und herzlich willkommen dazu sagen Sabine Pinkenburg
und Brigitte Lehnhoff.
Seele stärken in einer Gemeinde. Wie das gehen kann, hast du dir, Brigitte, in Lüneburg angeschaut, in der evangelisch-lutherischen Paul-Gerhardt-Gemeinde. Verabredet warst du dort mit der Diakonin, die verantwortlich ist für stadtteilbezogene Arbeit, die sogenannte Gemeinwesendiakonie.
Genau, das Zentrum dieser Arbeit ist eigentlich im Paul-Gerhardt-Haus, das wird aber gerade umgebaut. Ausweichquartier für diese Zeit ist das ehemalige Lüneburger Schützenhaus. Eine riesige Halle, die man betritt durch eine automatisch sich öffnende Tür. Und von dort geht man direkt auf einen Küchentresen zu, davor eine lange Speisetafel und ein paar Stehtische. Als ich dort war, an einem frühen Dienstagnachmittag, wurden gerade Waffeln fürs Café gebacken. Und die ersten Besucher waren auch schon da. Jede und jeder begrüßt von Diakonin Antje Stoffregen.
Ich finde dieses Motto dieses Seelsorgejahres unserer Landeskirche ganz schön, die Seele zu stärken. Das ist ein großes Wort, die Seele zu stärken. Aber wenn man das mal übersetzt als den Menschen zu stärken und das, was in ihm angelegt ist, die Ressourcen, die er hat, das, was da ist, das zu stärken, das ist für mich Seelsorge. Und ganz oft denken wir ja, Seelsorge ist ein Seelsorgegespräch unter vier Augen, hinter verschlossenen Türen. Ich erlebe ganz viel Seelsorge zwischen Tür und Angel, im Kurzgespräch, im Willkommensgespräch, ich will mal eben kurz das erzählen. Und darum geht es, das aufzunehmen, und manchmal entstehen dadurch weitere Gespräche und vielleicht auch vertrauliche Gespräche. Aber es ist immer erst dieser Weg, erstmal Vertrauen zu schaffen und ein Vertrauensverhältnis auch zu schaffen.
Damit dieses Vertrauen überhaupt entstehen kann, muss es aber doch erstmal gelingen, die Menschen überhaupt zu erreichen und sie dazu zu bewegen, zu kommen. Wie schafft das die Gemeinde?
Ich habe den Eindruck, der Gemeinde gelingt das, weil sie alle Menschen im Stadtteil im Blick hat und weil man feine Antennen dafür hat, was gerade angesagt ist oder wo es einfach Handlungsbedarf gibt. Und daraus hat sich ein Angebot entwickelt, das alle Altersgruppen anspricht und Menschen aller Kulturen und auch niemanden ausschließt, bei dem das Geld knapp ist. Um es konkret zu machen: täglich bekommen 20 Jungen und Mädchen aus benachteiligten Familien ein Mittagessen bei der Kindertafel und anschließend Lernförderung. Es gibt Angebote zur körperlichen Bewegung, zum Singen für alle Generationen. Es gibt einen offenen Eltern-Kind-Treff, ein ebenso offenes Café und Angebote zum Sprachelernen. Und für all das ist in der großen Halle auch Platz. Sie ist unterteilt in Bereiche fürs Spielen, Bauen, Lernen, Lesen, Kochen, Bewegen und natürlich gibt es auch einen Bereich für Andachten.
Wir fördern, dass Menschen, die sonst vielleicht schwer irgendwo Begegnung finden können, aus finanziellen Gründen, aus persönlichen, aus psychischen, aus welchen Gründen auch immer, dass die hier auf die unterschiedlichste Art und Weise Möglichkeiten der Begegnung haben. Manches eben auch draußen. Also wir sind sozusagen ein Begegnungsort. Diese dritten Orte braucht es ja in unserer Gesellschaft, wo Menschen sich einfach treffen können, wo es möglichst auch konsumfrei ist, also zwangfrei, sage ich jetzt mal so. Wir machen hier alles auf Spendenbasis. Es gibt hier keine festen Preise. Und dadurch ist das auch ein offener Ort, wo man hinkommen kann. Und wenn es einem gefällt, bleibt man und sonst geht man wieder weg.
In der Kaffeerunde habe ich mal nachgefragt, warum die Männer und Frauen kommen und was ihnen hier gut tut.
Ja, dass ich nicht so alleine bin. Ich kann hier auch meine Sorgen, Probleme loswerden, mit Leuten sprechen. Mal mit Frau Stoffring und Frau Schlendermann auch hier von der Diakonie dann und eben mit den ganzen älteren Leuten hier. Das tut mir auch sehr gut.
Es ist so eine nette Atmosphäre hier. Man fühlt sich einfach wohl und richtig aufgehoben.
Ja, mir tut gut, dass man hier zusammensitzt, ältere und jüngere Leute, dass man sich unterhalten kann, dass man hier auch was essen kann, zum Beispiel Kuchen und Kaffee. Und Mittagessen gibt es hier auch und meistens gibt man da eine Spende ab. Ja, das ist auch allgemein schön für Leute, die nicht so viel Geld haben und sich hier gesellig treffen können. Ja, und dann glücklich wieder nach Hause gehen.
An diesem Nachmittag konnte ich auch erleben, dass die Angebote zeitlich so gelegt sind, dass die Generationen sich begegnen. Bevor die Jungen und Mädchen der Kindertafel nach Hause gehen, beginnt schon das Café für die Erwachsenen. Und wenn die Schulkinder weg sind, kommen die ersten Eltern mit ihren Kleinkindern, sowie diese Mutter mit ihrem Sohn im Kita-Alter.
Man trifft immer wieder unterschiedliche andere Eltern mit Kindern. Und das ist so ein schöner, ungezwungener Platz, wo man einfach so 2 Stunden Zeit verbringen kann. Und ein bisschen lesen, ein bisschen spielen, ein bisschen Kaffee trinken. Es ist eigentlich immer jemand, mit dem man sich unterhalten kann, spielen kann.
2 Tische weiter sitzen 4 Erwachsene, die mir auf Nachfrage erzählen, dass sie der alevitischen Glaubensgemeinschaft angehören und aus der Türkei zugewandert sind.
Also ich bin, weil meine Frau immer hierher gekommen ist und ich begleite sie jetzt seit 3 Mal. Wenn man einmal hier ist, man kommt immer wieder.
Weil ich treffe immer mit meinen Bekannten und schönen Tag bringen wir zusammen. Das tut gut für unsere Seele.
Das klingt nach einer Arbeit, mit der die Kirche den Menschen im Stadtteil sehr nahe ist. Ich will aber doch noch mal fragen, kann man das schon als Seelsorge bezeichnen?
Diakonin Antje Stoffregen sieht es so.
Seelsorge ist ja die Seele stärken. Und wenn ich irgendwo hingehen kann oder auch vorbeigehen kann, aber mal angesprochen werde, schön, dass Sie da sind, oder überhaupt wahrgenommen werde, gesehen werde und mir wird zugenickt. Und wenn ich vielleicht auch 3-mal noch vorbeigehe, baut sich schon ein Kontakt auf. Und ich glaube, dass das etwas ist, was den Menschen und damit auch die Seele des Menschen stärkt. Und insofern ist das auch eine seelsorgliche Haltung und eine seelsorgliche Arbeit.
Gerade hatten wir ja davon gesprochen, wie wichtig es für die Seelsorge ist, dass Kirche im Lebensraum von Menschen präsent ist. Jetzt kommen wir zu einer Form von Seelsorge, die dem zu widersprechen scheint, zur Seelsorge im Internet.
Ja, tatsächlich galt bisher unter Seelsorgern der Spruch, Seelsorge hat eine Postleitzahl, soll heißen, Seelsorge hat immer einen konkreten Ort. Achim Blackstein sieht das etwas anders. Er ist evangelischer Pastor und Beauftragter für digitale Seelsorge und Beratung der Hannoverschen Landeskirche.
Ich stimme dem so gesagt tatsächlich nicht zu, aber ich sage auch, dass Seelsorge einen Ort hat und auch einen Ort braucht. Im Internet, im digitalen Raum hat Seelsorge dann eben eine Webadresse, eine Domain, einen Domainnamen, den man ansteuern kann, den man aufrufen kann und zu dem man sich hinbewegen kann.
Die Hannoversche Landeskirche bietet ja schon seit einigen Jahren digitale Seelsorge an. Was lässt sich denn über die Menschen sagen, die dieses Angebot nutzen?
Ja, das ist für Menschen vor allem relevant, die lieber schreiben als sprechen. Ja, denen das einfach gut tut, sich per Mail, also in einem längeren, möglicherweise längeren Text zu äußern. Hat auch viel mit Selbstklärung schon mal zu tun, dass ich selbst reflektiere, indem ich einfach meine Mail auch formuliere, vielleicht auch nochmal umformuliere, bevor ich sie abschicke. Menschen auch mit so einer gewissen digitalen Affinität, aber auch Menschen, die zwischen Tür und Angel sozusagen stehen und sagen, ach, ich habe jetzt gar nicht viel Zeit, aber ich möchte es mal loswerden. Oder sich für ein kurzes Chatgespräch, das reicht ja manchmal, wenn es nur 5 Minuten dauert, eben verabreden und dann sich austauschen und aussprechen. Und das ist etwas, was vielen Menschen gut tut. Merken wir zumindest nach den Rückmeldungen und auch durch die Abrufzahlen sehen wir das.
Ich vermute mal, dass die Chatseelsorge anonym ist. Hat das Auswirkungen darauf, was zur Sprache kommt?
Digitale Seelsorge findet ja häufig in vollständiger Anonymität statt. Das heißt, Menschen, die zu uns kommen, sind mit einem Nicknamen unterwegs. Ja, also sie verraten nicht ihren echten Namen, sondern haben eben einen gewählten für einen Internetkontakt. Das verändert schon etwas sehr stark, weil ich auch meine Stimme nicht preisgeben muss, sondern ich kann in einer schriftlichen Kommunikation per Mail oder per Chat eben mich ausdrücken und auch ein bisschen hinter meinem Nicknamen mich verstecken. Die Anonymität sorgt dafür, dass Menschen noch mal offener sind, noch mal sich freier fühlen, sich zu äußern. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Unterschied.
Wenn Menschen sich freier fühlen, sich zu äußern, bringen sie auch Anliegen vor, die sie vielleicht nicht ansprechen würden, wenn sie im direkten Gespräch jemandem in die Augen schauen müssten?
Also wir haben viel mit dem Thema Suizidalität zu tun zum Beispiel. Wir haben viel mit dem großen Themenfeld psychische Herausforderungen zu tun. Dabei sind wir ja gar keine Therapeutinnen oder Therapeuten. Aber Menschen kommen eben mit ihren psychischen Herausforderungen zu uns. Zum Teil auch, weil es ihnen schwerfällt, Psychotherapieplätze zu bekommen oder auch, weil sie schon offiziell als austherapiert gelten und dann bei uns gerne Stabilisierung suchen. Damit haben wir zum Beispiel viel zu tun. Mit häuslicher Gewalt haben wir viel zu tun. Aber auch mit Themen rund um Abhängigkeiten, Alkoholkonsum, Drogen und auch Missbrauchserfahrungen spielen bei uns eine große Rolle.
Achim Blackstein, der Beauftragte für digitale Seelsorge, hatte vorhin von Abrufzahlen gesprochen. Wie sind denn diese Zahlen für die Chat-Seelsorge der Hannoverschen Landeskirche?
Das Team zählt etwa 1000 Einzelgespräche pro Jahr und das scheint zunächst wenig, meint Achim Blackstein. Die Beratenden stoßen aber an ihre Grenzen. Der Grund? Das Team besteht hauptsächlich aus Pastorinnen, Pastoren, Diakoninnen, Diakonen, die neben ihrer Arbeit ehrenamtlich für die Chatseelsorge tätig sind.
Das werden wir gar nicht so ewig weiterführen können. Wir werden weit mehr und mehr auf Ehrenamtliche zurückgreifen müssen, weil es erstens weniger PastorInnen und weniger DiakonInnen gibt und weil die Überlastung auch dort in den Berufsfeldern einfach groß ist. Also die Zeit und Kraft gar nicht mehr haben, sich auch noch zu engagieren bei Chatseelsorge zum Beispiel. Insofern wollen wir auch in Zukunft mehr auf Ehrenamtliche setzen und werben dafür, dass man sich entsprechend ausbilden lässt in Seelsorge, in digitaler Seelsorge, um dann bei uns in der Chatseelsorge tätig zu werden.
Achim Blackstein ist selbst Pastor und sieht zwar, dass seine Kolleginnen im Pfarramt voll ausgelastet sind. Er wünscht sich trotzdem, dass sie sich mehr in der digitalen Welt bewegen, weil er feststellt, dass Jüngere und Menschen bis Mitte 50 ihr Kommunikationsverhalten verändert haben.
Die schreiben lieber erst eine Messenger-Nachricht, eine WhatsApp oder eine Signal-Nachricht oder ähnliches. Und auch da ist es dann hilfreich, das entsprechend zu beantworten zu können. Und deswegen ist so eine digitale Vorbildung oder Ausbildung für KollegInnen, glaube ich, sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr wichtig. Ja, dass man sich einfach fit macht für die digitale Wirklichkeit und Gegenwart, in der wir gerade sind. Und die ja nicht wieder weggehen wird.
Stichwort digitale Wirklichkeit. Die sieht ja inzwischen so aus, dass die künstliche Intelligenz, die KI, den Seelsorgern Konkurrenz macht. Wie steht denn Achim Blackstein zu KI und Seelsorge-Chatbots?
Er sagt ganz klar, KI ist eine Konkurrenz für die Seelsorge. Wenn man sie zu Problemen befragt, dann antworteten die KI-Modelle meist sehr empathisch, zugewandt und durchaus hilfreich. Der Seelsorger selbst ist fasziniert von den Möglichkeiten der KI und nutzt sie teilweise auch, zum Beispiel für Rollenspiele in der Ausbildung. Aber der Seelsorger möchte jeden Ratsuchenden auch für den Schutz seiner Daten sensibilisieren.
Habe ich das überhaupt in Kontrolle und in Reflexion? Also bin ich mir dessen eigentlich bewusst, dass es ja nicht nur einfach eine anonyme Maschine ist, der ich das erzähle und die das für sich behält, sondern es wird vielleicht zum Training dieser Maschine verwendet, es wird vielleicht ausgewertet, es wird vielleicht weitergegeben. Also wie viel mag ich da wirklich dann auch dieser Maschine sagen?
Und die nächste Frage, die Blackstein stellt: Fordert die Maschine Ratsuchende eigentlich heraus? fragt das Sprachmodell nach, ob er oder sie umgesetzt hat, was besprochen wurde. Ob er oder sie womöglich was anderes braucht, sich vielleicht einer Selbsthilfegruppe anschließen sollte.
Das kann die Maschine alles nicht. Ja? Und insofern, glaube ich, braucht es uns Menschen noch, die doch intensiv mit Menschen arbeiten und Menschen nachgehen, sich für Menschen interessieren und eine echte Empathie und nicht nur eine simulierte Empathie zeigen.
Echte Empathie heiße zum Beispiel, zu verstehen, was es bedeutet, Schmerzen zu haben, verletzlich zu sein, sprachlos zu sein, überwältigt und ohnmächtig zu sein. Das, so Achim Blackstein, hätten die Menschen der Maschine noch lange voraus.
Nach der Gemeindeseelsorge und der digitalen Seelsorge nun zu unserem dritten und letzten Beispiel. Wie geht Seele stärken im Krankenhaus? Brigitte, du warst im Emsland in Papenburg und hast dort im Marienhospital den evangelischen und den katholischen Krankenhausseelsorger getroffen und Mitarbeitende aus der Pflege, die mit den Seelsorgern zusammenarbeiten. Was ist der Hintergrund dieser Kooperation?
Ja, die Erfahrung auch in anderen Krankenhäusern ist, dass beim Pflegepersonal und bei Ärzten und Ärztinnen Seelsorge oft erst dann ins Blickfeld kommt, wenn es um Sterben und Tod geht. Nun wird aber seit einigen Jahren diskutiert, dass Seelsorge generell ihren Platz im Gesundheitssystem haben sollte, weil sie entlastend wirken kann und weil ein Seelsorger zum Beispiel mit dem Patienten auch Perspektiven entwickeln kann. Dietmar Vogt, der evangelische Krankenhausseelsorger, veranschaulicht das an einem Beispiel.
Die Frage der Identität, wer bin ich eigentlich noch? Nach einer Operation, das behandeln die Ärzteschaft und die Pflegen nicht in erster Linie. Zum Beispiel eine Amputation, ein Arm ist nicht mehr dabei. Wer bin ich da eigentlich noch als Mensch? Das sind Fragen, die Menschen bewegen. Wer bin ich noch als Mann, wenn ich nicht mehr arbeiten kann? Wer bin ich noch als Frau, wenn ich eine gynäkologische Operation hatte und ähnliches? Diese Ebenen sollen besonders in den Blick geraten und da ist dieses Indikationsset für, der sagt, auf diesen Ebenen fragt ein Mensch, der auch vielleicht spirituelle Bedürfnisse hat, der eben sich als ganze Person sehen möchte.
Der Krankenhausseelsorger spricht von einem Indikationsset. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Ja, das Indikationsset ist der Kern der Neuerung in der Seelsorge im Marienhospital. Entwickelt wurde es in der Schweiz und Dietmar Vogt hat von der Hannoverschen Landeskirche den Auftrag, dieses Konzept beispielhaft in einem Krankenhaus umzusetzen.
Es geht davon aus, dass der Mensch ganzheitlich zu betrachten ist und nicht nur hier organisch gepflegt werden soll, bezogen auf irgendwelche körperlichen Defizite, sondern der ganze Mensch soll im Mittelpunkt stehen. Und jeder Mensch hat spirituelle Bedürfnisse und es gibt da verschiedene Ebenen, worauf man besonders achten soll.
Ja, eine dieser Ebenen haben wir schon kennengelernt. Da geht es um Fragen der Identität. Wer bin ich eigentlich mit dieser Krankheit? Oder wer bin ich nach dieser Operation? Fragen zum Sinn können auftauchen. Warum passiert das gerade mir? Ist diese Krankheit eine Strafe? Es können sich Wertekonflikte ergeben. Soll ich diese Behandlung weitermachen oder darf ich sie auch abbrechen? Und schließlich kann es Fragen auf Ebene der Transzendenz geben. Was wird sein nach dem Tod? Gibt es einen Gott? Der Punkt ist nun, dass man diesen Ebenen Verhaltensweisen zuordnen kann, die darauf hindeuten, dass der Patient sich mit Sinnfragen, Wertefragen, Identitätsfragen oder Glaubensfragen beschäftigt. Ich gebe mal ein Beispiel. Grübelt oder hadert eine Patientin, zeigt sie widersprüchliche Emotionen, äußert sie Ohnmacht, stellt sie Fragen nach dem Warum, könnte es sein, dass Sinnfragen sie beschäftigen.
Das klingt einleuchtend, aber trotzdem frage ich mich, wie dieses Konzept im durchgetakteten Klinikalltag angewendet werden kann.
Dietmar Vogt und sein katholischer Kollege Wilfried Neh haben sich die mit ins Boot geholt, die am nächsten dran sind an den Patientinnen und Patienten. Einen Abteilungsleiter Pflege, der für 4 Stationen zuständig ist und von diesen 4 Stationen je eine pflegefachliche Ansprechpartnerin, man könnte auch sagen Teamleiterin. Mit ihnen ist das Indikationsset besprochen und sie haben nun noch mal einen anderen Blick auf die Patientinnen und Patienten. Kerstin Dreyer und Katharina Derke beschreiben, welche Beobachtungen für sie Anlass sind, Kontakt zur Seelsorge zu suchen.
Ja, also da gibt es Patienten, die halt plötzlich fast gar nicht mehr sprechen oder wo man einfach merkt, dass sie in sich gekehrt sind. Oder auch Patienten, die einen extrem hohen Redebedarf haben, dem wir nicht immer gerecht werden können. Dann sind wir immer sehr froh, wenn wir dann auf die Seelsorge zukommen können.
Also wenn die Patienten halt, gerade wenn die eine schwere Diagnose bekommen haben, sich halt zurückziehen, wie Kerstin auch schon gesagt hat, traurig wirken und ihre Angehörigen nicht damit sozusagen belasten wollen.
Jetzt der wichtige Punkt. Im Marienhospital gibt es eine interne Kommunikations-App, über die alle Mitarbeitende verbunden sind. Und Abteilungsleiter Dirk Senft hatte die Idee, in dieser App eine eigene Gruppe einzurichten.
Diese Kommunikations-App, wir haben dort eine extra Gruppe für den Bereich Seelsorge erstellt und die pflegefachlichen Ansprechpartner sowie unsere Seelsorger sind die Teilnehmer dieser Gruppe und wir können dann über diese Gruppe den Gesprächsbedarf von Patienten abfragen.
Wir bekommen einen Zimmerhinweis, dass da Patient XY ist, wo die Pflegekräfte, die für die ganze Station zuständig sind, den Eindruck haben, da ist ein Gesprächsbedarf. Und dann ist es so, dass mein Kollege und ich uns abwechseln und hingehen in dieses Zimmer. Wir gehen da jetzt also nicht zielorientiert rein, wir möchten mit Ihnen darüber reden, dass Sie eine schwere Operation hatten, nein, sondern wir gucken, was ist mit dir? Wie geht es dir? Und ich glaube, dieses Angebot sehen die Leute schon.
Man merkt auf jeden Fall eine Veränderung bei den meisten Patienten. Zum Beispiel, wenn man vorher einen Patienten hatte, der sehr unruhig wirkte oder der total abgelenkt wirkte, dass sich das schon ändert und der Patient auch oft kooperativer wird und sich mehr auf die Behandlung einlässt oder auch auf die Pflege. Oder auch Patienten zufriedener wirken. Also das merkt man in der Regel relativ schnell.
So vom Gefühl her würde ich sagen, sie wirken losgelöster von ihren Sorgen. Dass sie sich sozusagen von ihren Sorgen befreien konnten und dass sie das ein Stück weniger belastet. Genau.
Vom Pflegepersonal also ein positives Feedback zur Arbeit mit dem Indikationenset. Welche Erfahrungen machen denn die beiden Seelsorger?
Ich finde, es hat sich sehr viel verändert. Dadurch, dass es Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner auf fast jeder Station gibt, ist es so, dass Seelsorge viel sichtbarer wird, auch bei allen Pflegenden und auch teilweise bei der Ärzteschaft. Und es wird viel deutlicher, was Seelsorge eben ist. Seelsorge ist noch mehr, wir tun das auch, als Beten, es ist mehr als Segen, mehr als Krankensalbung. Seelsorge ist eben halt Raum geben, gesprächsbereit sein, da sein, Zeit haben, mit den Menschen Räume erkunden, vielleicht manchmal ein Ritual anbieten. Das wird viel offensichtlicher, es wird viel deutlicher, was Seelsorge eigentlich tut und kann.
Wilfried Neh, der katholische Seelsorger, stimmt dem zu und ergänzt:
Es ist eine gute Hilfe und eine gute Form der Zusammenarbeit zwischen Pflege und Seelsorge. Und ich sehe das Konzept auch als eine Wahrnehmungshilfe, indem er Seelsorge auch ein Stück weit sichtbar macht und sprachfähig und anschlussfähig.
Katharina Derke kann das nur bestätigen und denkt dabei an die Kolleginnen und Kollegen auf den Stationen, die nun genauer wissen, was Seelsorge leisten kann.
Am Anfang war das ja auch für die Kollegen immer ein schwieriges Thema. Und wenn man dann gefragt hat, ja, braucht jemand Seelsorge, dann hieß es immer, ja, ich. Ja, mittlerweile ist es so, dass die das ganz anders wahrnehmen, auf jeden Fall.
Gleichzeitig ist es ein Wunsch von mir, auch der Ärzteschaft gegenüber noch deutlicher zu machen, was Seelsorge ist. Und über diesen Begriff Indikare anzeigen, ist das durchaus möglich, dass auch die Ärzteschaft die Idee hat, da könnte Seelsorge hilfreich sein, da könnte ein offenes Gesprächsangebot hilfreich sein.
Wir haben jetzt genauer auf drei verschiedene Seelsorgefelder geschaut. Aber es gibt ja noch weit mehr. Die Gefängnisseelsorge, Altenseelsorge, queersensible Seelsorge, Palliativ- und Hospizseelsorge, die Notfallseelsorge und Schulseelsorge. Warum stellt die Hannoversche Landeskirche das Thema Seelsorge aber gerade jetzt in den Vordergrund?
Also erstmal, Seelsorge ist eben einfach eine Kernaufgabe von Kirche. Aber die Corona-Pandemie hat sich nicht als Chance für die Seelsorge erwiesen. Jetzt haben wir die Situation, dass unter dem Druck gesellschaftlicher Verrohung eine Sehnsucht wächst nach echtem Gespräch. Und die Frage ist, kann Kirche davon profitieren? Kann sie da eine Stärke ins Spiel bringen? Falls das so wäre, stellt sich die nächste Frage, wer macht das dann? Wer engagiert sich für Seelsorge? Bei den Recherchen war für mich sehr aufschlussreich, dass ohne Ehrenamtliche da künftig nur noch wenig gehen wird. In der Lüneburger Paul-Gerhardt-Gemeinde zum Beispiel engagieren sich in der diakonischen Gemeinwesenarbeit allein 130 Ehrenamtliche, die auch geschult werden in seelsorgerlicher Haltung. Die Online-Seelsorge, haben wir gehört, ist dringend angewiesen auf mehr Ehrenamtliche. Und auch eine erfolgreiche Krankenhausseelsorge braucht viele Menschen, die ihr Anliegen mittragen.
Und hast du ein persönliches Fazit nach all diesen Recherchen?
Ja, der niedrigschwellige Seelsorgeansatz in der Paul-Gerhardt-Gemeinde sagt mir sehr zu, weil er verlangt, dass Kirche auf Menschen zugeht. Aber längst nicht alle Gemeinden sind so aufgestellt. Die digitale Seelsorge, das habe ich für mich dazu gelernt, verhilft manchem überhaupt erst zu einem seelsorgerlichen Kontakt oder erleichtert ihn. Ja, und wenn die Seele im Krankenhaus, im Gesundheitswesen eine größere Rolle spielen würde, könnte ich das natürlich nur gutheißen.
Das war unser Podcast Vertikal Horizontal aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Heute mit dem Thema, was ist eigentlich Seelsorge? Kirchliche Kernaufgabe im Wandel. Sie und ihr findet diese Ausgabe auch in ARD Sounds oder unter ndr.de/info.
Über Anregungen, Fragen, Kritik freuen wir uns. Schreiben Sie, schreibt ihr an vertikal-horizontal in einem Wort, vertikal-horizontal@ndr.de. Danke für das Interesse, sagen Brigitte Lehnhoff
und Sabine Pinkenburg. Tschüss. Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.